Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es um den Börsengang von Reddit und um sogenannte Marathonaktien, die Sicherheit ins Depot bringen sollen. Heute ist Mittwoch, der 20. März und ich bin neu hier. Ich darf mich mal kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Nele Dohm und Sie werden mich hier jetzt noch öfter hören. Ich bin Redakteurin beim Handelsblatt und vor ein paar Tagen durfte ich in dieses tolle Podcast-Team hier wechseln, was mich sehr, sehr freut. Und einige Hörerinnen und Hörer kennen mich vielleicht auch schon von unserem Podcast Deals. Den habe ich auch vorher schon hosten dürfen. So, genug davon. Jetzt aber mal zum wichtigen Teil. Reddit ist ein soziales Netzwerk, das sicherlich viele von Ihnen auch kennen. Allerdings ist es eins mit einer, naja, sagen wir mal, sehr durchsetzungsstarken und aktivistischen Nutzerschaft. Reddit kann Kurse bewegen, das hat mein Kollege Michael Maisch vor kurzem geschrieben. Und das prominenteste Beispiel war sicherlich die Rallye damals der angeschlagenen US-Handelskette GameStop. Darüber sprechen wir später auch nochmal kurz. Jetzt aber will Reddit selbst an die Börse gehen. Und die Community der Nutzer ist nicht restlos begeistert von diesen Plänen, was auch nicht ganz ungefährlich sein dürfte für diese Pläne. Die Nachfrage jedenfalls im Vorfeld, die ist wenigstens immens. Der Börsengang ist laut Medienberichten schon mehrfach überzeichnet. Ob das reicht, damit Reddit seine geplante Bewertung von 6,4 Milliarden US-Dollar erhält und was Anleger noch zu der Aktie und möglichen Risiken wissen sollten, darüber spreche ich mit dem Wall Street Reporter Markus Koch in New York. Außerdem blicken wir heute auf sogenannte Marathon-Aktien. Es ist ja schon ein schöner Anblick, dem Kurs einer eigenen Aktie beim rasanten Steigen zuzusehen. Leider geht das aber ja nicht für immer steil nach oben, das ist schon mal sicher. Anleger sollten deshalb schon früh darüber nachdenken, mit welchen Aktien sie Stabilität in ihr Depot holen. Und was diese Marathonläufe ausmacht, das erklärt uns der Comgest-Produktspezialist Wolfgang Fikus, der übrigens in Paris sitzt. Wir sind hier heute also sehr international unterwegs mit unseren Gästen. Vorher schauen wir aber wie immer auf die Märkte und dafür spreche ich mit meiner Kollegin Judith Henke aus dem Frankfurter Büro. Hallo Judith.
Hallo Nele.
Judith, schauen wir doch mal zu Beginn auf den deutschen Aktienmarkt. Der DAX war ja heute häufig oberhalb der 18.000-Punkte-Marke unterwegs, nicht schlecht. Wie könnte es denn weitergehen?
Also ich versuche mich ein wenig mal an Charttechnik. Es gibt im Prinzip jetzt so zwei Wege, die der DAX beschreiten kann. Entweder er knackt ein neues Rekordhoch, das ist immer ein klares Aufwärtssignal und dann könnte der Weg frei sein für weitere Kursgewinne. Wenn der DAX aber unter die 17.900-Punkte-Marke rutscht, das ist so derzeit die untere Grenze, dann kann der Leitindex auch deutlich tiefer fallen. Im Mittagshandel, da wurde tatsächlich ein neuer Rekord geknackt, das waren 18.044 Punkte, aber dann sank der DAX wieder und jetzt kommt es darauf an, ob er heute Abend über oder unter der 18.000-Punkte-Marke schließt, denn bisher ist das dem Leitindex noch nicht gelungen. Das heißt, richtungsweisend dürfte wahrscheinlich die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sein,
oh ja.
Die wird aber erst nach Börsenschluss getroffen.
Okay, das heißt, dann morgen früh geht's wahrscheinlich spannend weiter auch im DAX. Aber lass uns doch mal jetzt genau auf dieses wichtige Thema schauen, nämlich die Fed-Entscheidung. Was glaubst du, wird die Fed heute ihre Zinsen senken oder eher nicht?
Ja, also 99% der Händler rechnen nicht damit. Sie glauben, dass die Fed die Zinsen unverändert lassen wird und erst im Juni könnte die Fed nach Ansicht von immerhin 64% der Händler die Zinsen senken. Aber obwohl wir vermutlich heute dann keine Veränderung der Geldpolitik sehen werden, ist die Zinssitzung trotzdem spannend. Denn vermutlich wird der Notenbankpräsident Jerome Powell Hinweise geben, ob es eine Zinssenkung im Juni gibt oder nicht, beziehungsweise ob sie wahrscheinlich ist. Niedrigere Zinsen beflügeln gerne die Aktienmärkte, hohe Zinsen belasten sie. Der Hintergrund ist, dass steigende Zinsen die Finanzierung der Unternehmen erschweren, weil Kredite natürlich teurer werden. Das heißt, Unternehmen können in langsamerem Tempo wachsen und bei hohen Zinsen werden außerdem Anlagen wie Tagesgeld für risikoaverse Anleger attraktiver. Aber ich muss jetzt dazu sagen, das sind nur Schema-F-Erklärungen. Das Ganze ist natürlich viel, viel komplexer.
Ja, absolut. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen eingrenzen, was denn für und was gegen eine Zinssenkung im Juni spricht.
Ja, also das kommt vor allem auf die in der Entwicklung der Inflation an und die war in den USA zuletzt hartnäckiger als gedacht.
Ja.
Ja, die Inflationsrate stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 3,2% zuletzt, anstatt sich weiter in Richtung des 2%-Ziels zu bewegen, das ja die Fed anstrebt. Und das zeigt eben die letzte Meile bei der Inflationsbekämpfung. Das ist oft die schwerste, ja. Zumal derzeit die Inflation nicht nur durch die Geldpolitik, sondern auch durch andere Faktoren verursacht wird. Zum Beispiel die Angriffe der Houthi-Rebellen, die die Lieferketten natürlich deutlich verlängern, weil jetzt die Schiffe einen großen Umweg nehmen müssen. Das heißt, mal sehen, wie die sich die nächsten Monate entwickelt. Und dann können wir auch erst, naja, wirklich vorhersehen, wie sich die Fed in Zukunft entscheiden wird.
Absolut. So ein bisschen ist die Inflation ja auch noch ein Relikt aus der Corona-Zeit, als die Notenbanken die Geldpolitik weiter gelockert haben. Und Corona ist nämlich ein gutes Stichwort jetzt für meine nächste Frage, weil kaum ein Unternehmen hat damals mehr profitiert als BioNTech. Heute hat BioNTech Jahreszahlen veröffentlicht und die sahen nicht mehr ganz so rosig aus, oder? Was war da los?
Ja, das sah wirklich gar nicht rosig aus. Der Umsatz ging letztes Jahr um rund 78% zurück.
Eieiei.
Und der Nettogewinn, der sank sogar um 90% von, ich muss die Zahlen einfach mal nennen,
nach
9,43 Milliarden auf 930 Millionen Euro.
Das tut ja dann weh.
Das tut echt weh. Das tut wahrscheinlich auch der Stadt Mainz weh, die dann weniger Steuereinnahmen macht.
Ein Herz für Mainz, ja.
Genau. Ja, der Grund liegt natürlich auf der Hand. Die Pandemie, die ist abgeflaut. Die Nachfrage nach dem Impfstoff ist also auch deutlich gesunken. Das war eben das einzige Medikament bisher, das BioNTech auf dem Markt hat.
Das muss man sich echt mal klar machen, ne? Das einzige Medikament bis jetzt. Und gibt's da anderes noch in der Pipeline, auf das man setzen könnte, was so ein bisschen Hoffnung schürt?
Ja, das ist eben jetzt die Frage. Also eigentlich wurde ja BioNTech mal gegründet, um vor allem im Bereich Krebsmedikamente Forschung voranzutreiben, Produkte zu entwickeln. Und ja, vielleicht könnte man sagen, unterm Strich sind diese eigentlich dramatisch klingenden Zahlen trotzdem eine gute Nachricht, weil diese jetzt deutlich niedrigeren Umsätze und Gewinne, die liegen trotzdem über dem, was BioNTech vor Markteinführung des Corona-Impfstoffes eingenommen hat. Das heißt, es bleibt mehr Geld für Forschung übrig und BioNTech hatte auch einen strikten Zeitplan. Die wollen 2026 das erste Krebsmedikament auf den Markt bringen. Und das könnte natürlich dann wieder vielleicht für einen neuen Hype unter den Anlegern sorgen, die zurzeit nicht so zufrieden sind natürlich. Die Aktie brach heute um rund 8% ein, nachdem diese dramatischen Zahlen veröffentlicht wurden.
Warten wir mal ab, was da noch in der Pipeline ist und was ich da noch tun kann. Judith, dir vielen, vielen Dank für die Einblicke aus Frankfurt und bis bald.
Gerne.
Und für Sie an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ja, 22 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von $31 bis $34. Das macht einen 750 Millionen Dollar schweren Börsengang. Das ist so der Rahmen für das IPO von Reddit an der New York Stock Exchange. Aber bevor wir weiter darauf eingehen, lassen Sie uns doch nochmal kurz in der Zeit zurückspringen. Viele von Ihnen erinnern sich bestimmt noch an die Ereignisse rund um GameStop. Im Januar 2021 war das. Da haben sich User auf Reddit zusammengetan, um den Kurs der GameStop-Aktie in die Höhe zu treiben. Und damit wollten sie das Geschäft der Hedgefonds durchkreuzen, die auf fallende Kurse der schwächelnden Handelskette gewettet haben. Short-Selling also. Das Ganze endete mit zwei Anhörungen im US-Kongress und mit Milliardenverlusten einiger Hedgefonds. Ja, wie gesagt, Reddit kann Kurse bewegen. Das können wir ja für das kommende Gespräch jetzt nochmal im Hintergrund Hinterkopf behalten. Was aus dem eigenen Aktienkurs von Reddit werden soll, das können wir Stand jetzt natürlich nur orakeln. Aber es gibt einen, der ganz nah dran ist an den Ereignissen der New Yorker Börsenwelt und der den geplanten Börsengang mal für uns einordnen kann. Der Wall Street Reporter Markus Koch. Guten Morgen, Markus.
Ich grüße dich.
Hallo. Markus, Reddit selbst strebt ja eine Bewertung von 6,4 Milliarden US-Dollar an. Und offenbar ist das gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen, denn der IPO soll ja bereits 4- bis 5-fach überzeichnet sein. Sprich, es wurden vorab deutlich mehr Orders platziert, als Aktien überhaupt verfügbar sein werden, also als diese 22 Millionen. War das in Börsenkreisen zu erwarten oder ist man da doch eher überrascht?
Nun, wir hatten ja 2021 schon den ersten Versuch von Reddit an die Börse zu gehen und damals wurde das Unternehmen mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Daraus ist dann nichts geworden. Man hat die Pläne des Börsengangs dann letztendlich gestrichen. Aber vergleicht man jetzt Reddit mal zum Beispiel mit Pinterest. Pinterest hat einen Börsenwert von 23 Milliarden. Snap hat einen Börsenwert von 18 Milliarden Dollar. Dann sind 6 Milliarden eigentlich sehr moderat. Und du hast es schon angesprochen, der Börsengang ist 4 bis 5 mal überzeichnet. Man geht also bei uns eher davon aus, dass Reddit mit einem Börsenwert von etwa 10 Milliarden Dollar in den Tag starten wird an diesem Donnerstag.
Alles klar. Jetzt ist ja ein Teil der Reddit-Community nicht gerade begeistert von den Börsenplänen und der womöglich ja auch stärkeren Kommerzialisierung dann in der Folge ihrer geliebten Plattform. Müsste sich jetzt das Unternehmen auf ein paar Überraschungen einstellen? Also zum Beispiel, dass beliebte Gruppen im Netzwerk von den Usern plötzlich wieder geschlossen werden, wie wir das in der Vergangenheit schon mal gesehen haben?
Ja, ich glaube, das wird eher schwierig sein, denn man darf bei Reddit ja nicht vergessen, wir reden hier von 79 Millionen täglich aktiven Nutzern und von 270 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern. Das ist also schon eine ganze Menge. Und Reddit tut ja nun auch alles, um quasi die Community zu beschwichtigen, dadurch, dass man ihn ja also bestimmten Reddit-Nutzern, den Redditors, quasi auch Aktien in diesem Börsengang auf direktem Weg anbietet. Ne? Kann man nur hoffen, dass das auch wirklich gut funktionieren wird am Tag des Börsengangs. Reddit muss aber in der Tat die Kommerzialisierung ausweiten, denn fast die gesamten Umsätze werden durch Werbung generiert. Und hier sind es nur 10 Kunden, die ein Viertel des gesamten Umsatzes generieren. Mhm. Wir sehen ja jetzt schon, dass das Thema Lizenzumsätze quasi für die großen KI-Modelle auch ein Thema ist und schon klopft da die Wettbewerbsbehörde an und sagt, das müssen wir uns mal genau anschauen, wie ihr die Daten letztendlich teilt. Das wird auch die Wachstumsstory von Reddit sein, denn man muss sich mal vor Augen halten, seit 2005 existiert das Unternehmen und nicht ein einziges Mal hat man einen Gewinn geschafft und in diesem Jahr soll also die Gewinnschwelle erreicht werden. Aber das wird nur funktionieren, wenn man in den Bereich E-Commerce reingeht, Lizenzierung reingeht und Werbung ausweitet.
Du hast es gerade schon mal angesprochen. Die Community beschwichtigen ist anscheinend ein wichtiges Stichwort, zumindest ein Teil davon. Und Reddit hat sich für diesen Teil was ganz Besonderes ausgedacht und plant, 1,76 Millionen Anteilsscheine für sie zurückzulegen. Und weil für diese Scheine keine Haltefristen gelten, wie für andere Investoren zum Beispiel, könnte das ja einige Kursschwankungen nach dem IPO bedeuten. Warum macht Reddit das denn?
Nun, zum einen will man natürlich die Treue der besonders aktiven Mitglieder belohnen. Das ist sicherlich auch eine gute Entscheidung. Robinhood hat das bei dem Börsengang 2021 ähnlich gemacht. Wie dem auch sei, ist der erste Handelstag dementsprechend auch sehr, sehr volatil ausgefallen. Denn viele in der Community sind ja vor allen Dingen auch sehr kurzfristig orientiert. Und die Aktien von Robinhood zum Beispiel haben am ersten Handelstag mit einem Minus von 8% geschlossen. Also da geht auch natürlich ein gewisses Risiko mit einher. Denn nehmen wir mal an, die Aktien von Reddit sinken dann auch noch und vielleicht nicht nur einen Tag, sondern vielleicht auch ein paar Wochen. Was sagt dann die Community dazu? Werden die das noch feiern? Die großen Messaging-Boards sind vor allen Dingen bei Reddit unterwegs und die nehmen kein Blatt vom Mund. Da liegt also einerseits der Vorteil, treue Bildung, andererseits aber auch das Risiko.
Das Reddit-IPO gilt ja auch als ein Stimmungstest für neue Börsenwerte. Was erwartest du denn, wie das ausfallen wird?
Also für mich ist es gar nicht so sehr ein Stimmungstest für die Wall Street, weil letztendlich gesehen ist wirklich auch eine gewisse Sondersituation. Hier haben wir ein Unternehmen, das 2021 das schon mal probiert hat. Jetzt geht man also endlich an die Börse. Aber Reddit ist eben doch auch, gerade auch wegen der Stellung mit den Messaging Boards, so ein gewisser Sonderkandidat. Wir sehen ja insgesamt schon wesentlich mehr Börsengänge in diesem Jahr. Wir sehen mehr Kapitalerhöhungen. Wir sehen mehr Mergers and Acquisition, viel mehr Übernahmen im Markt. Und das sind alles Zeichen, dass sich das Liquiditätsumfeld an der Wall Street deutlich gebessert hat. Übrigens, trotz der hohen Zinsen, das ist wirklich beachtlich.
Absolut. Noch eine Frage vielleicht so ganz grundsätzlich. Warum überhaupt geht denn Reddit an die New York Stock Exchange und nicht für, wie für Tech-Unternehmen üblich, an den Nasdaq?
Ja, das ist in der Tat ein bisschen erstaunlich, gerade wenn man bedenkt, dass Reddit natürlich eines der Tech-Unternehmen ist im Social-Media-Universum, dann die New Yorker Aktienbörse, wobei natürlich heutzutage jede Aktie an so vielen Handelsplattformen parallel und gleichzeitig gelistet werden, dass das Stück weit fast auch ein bisschen irrelevant geworden ist. Und was jetzt den Spotlight betrifft, ne, du läutest die Glocke, du kannst das Management zeigen, ist die New Yorker Börse da sicherlich nicht unbedingt ein Nachteil. Aber die Listinggebühren, was man zahlen muss, um dort zu sein, sind höher als an der Nasdaq. Es hat noch einen Vorteil. An der New Yorker Börse haben wir wenigstens noch einen, der quasi auch gerade beim ersten Handelstag nochmal darauf achtet, wo macht die Aktie auf, wie viel Bids, wie viel Offers sind da. Das heißt, es reduziert ein bisschen die Volatilität am ersten Handelstag.
Okay. Und zum Timing nochmal ganz kurz. Donnerstag soll das IPO stattfinden, richtig?
Donnerstag soll das IPO stattfinden. Ne? Die Frage ist dann, wann ist der erste Kurs da? Denn gerade dadurch, dass eben eine ja noch unbegrenzte Anzahl von Aktien, wir wissen ja nicht, ob die 8%, die reserviert wurden, alle abgefragt werden. Das kann sich durchaus ein paar Stunden hinziehen, bis wir dann letztendlich den ersten Kurs bekommen.
Alles klar. Sehr spannend. Markus, vielen, vielen Dank für deine Insights aus New York und bis hoffentlich bald.
Bis bald.
Anfang des Monats haben wir mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer darüber gesprochen, wie man auch in der aktuellen Rallye-Phase noch attraktiv bewertete Aktien mit Potenzial findet. Und heute wollen wir das Thema nochmal ein bisschen vertiefen. Denn klar ist ja, auch die längste Rallye ist irgendwann mal vorbei. Und deswegen kann es jetzt schon sinnvoll sein, das eigene Depot solide aufzustellen, um für die Zeit nach der Rallye gerüstet zu sein. Hier lohnt sich also ein Blick auf Aktien von Unternehmen, die seit Jahren solide dastehen und die ihre Gewinne kontinuierlich steigern konnten. Wolfgang Fikus nennt genau solche Titel Marathonläuferaktien. Er ist Produktspezialist der französischen Fondsboutique Comgest und erklärt jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Arnes Miciejewicz, was er damit meint.
Hallo Herr Fikus, bonjour nach Paris.
Ja, guten Tag nach Düsseldorf, Herr Miciejewicz. Ich freue mich, hier an dem Call teilnehmen zu dürfen, um die Marathonläufer zu erklären.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast sind. Fangen wir doch mal mit der wichtigsten Frage an. Was sind Marathonläufer-Aktien?
Also ganz einfach formuliert sind das Unternehmen, die es schaffen, nicht über 1, 2 oder 3 Jahre ihre Gewinne deutlich zu steigern, das heißt mehr als 10% pro Jahr, sondern über 1, 2 oder 3 Jahrzehnte, mithin auch über 4 oder 5 Jahrzehnte. Und das birgt dann natürlich ein enormes Kurspotenzial, weil sich die Gewinnsteigerungen in der Regel natürlich im Kurs niederschlagen. Insofern nennen wir diese Aktien dann auch Marathonläufer, weil sie eben sehr lange nachhaltig dynamisch die Gewinne steigern.
Mhm. Ja, solche Werte nennt man in der Branche auch Compounder-Aktien. Wie viele Unternehmen weltweit gibt es denn überhaupt, die in Frage kommen würden, in einen ihrer Compounders-Fonds aufgenommen zu werden, wenn man jetzt diese ganzen Kriterien anlegt?
Also wir haben ja die Compounder-Fonds aufgelegt, auch auf globaler Ebene. Das ist ein konzentriertes Portfolio von 27 Aktien. Damit ist die Frage schon beantwortet. Also es gibt extrem wenig Aktien, die diese Anforderungen erfüllen. Das heißt, man muss extrem selektiv bei der Aktienselektion sein.
Ja, an der Stelle vielleicht mal noch eine kritische Frage. Wenn es denn weltweit nur ein paar Dutzend Unternehmen gibt, die diese Kriterien erfüllen, kann man dann wirklich gut diversifizieren, wenn man nur in Compounder-Aktien investiert?
Ja, also Diversifikation ist ja schon erreicht, wenn man ein Aktienportfolio von 15 und mehr Aktien zusammenstellt. Viele glauben, dass man dafür ein breit gestreutes Portfolio braucht oder sogar ein Index. Aber das ist vollkommen falsch. Also mit 15 bis 20 Aktien und damit auch mit 27 Aktien hat man eine ausreichende Diversifikation hergestellt.
Was sind denn klassische Marathonläufer-Aktien in Europa? Welche Beispiele könnten Sie da anführen?
Ja, ein klassisches Beispiel, was jetzt auch bei uns in den Portfolios seit 20 Jahren schon seine Arbeit tut, ist die Novo Nordisk. Das ist der weltweite Marktführer für Diabetesmedikamente. Seitdem wir diese Aktie im Portfolio haben, hat sich der Gewinn jährlich im Schnitt oder annualisiert um 16% gesteigert. Und wenn man das durchrechnet, wenn Sie die Gewinne 16% pro Jahr steigern, dann verdoppeln Sie Ihre Gewinne alle 5 Jahre. Und über 20 Jahre ist es dann 2 mal 2 mal 2 mal 2. Das heißt, Sie versechzehnfachen Ihre Gewinne. Und entsprechend sind auch die Kurssteigerungen dann sehr stark. Was dazu natürlich gehört, sind extrem starke wirtschaftliche Burggräben und die Qualität, gerade in der Krise auch weiter zu wachsen. Und das Letztere ist den wenigsten Unternehmen gegeben.
Also das heißt, Marathonläuferaktien, die müssen konjunkturresistent sein, beziehungsweise eben nicht zyklisch. Das heißt dann, Bankaktien würden bei Ihnen nicht in den Fonds kommen?
Nein, Bankaktien sind jetzt in unserem Fonds seit 35 Jahren nie dabei gewesen, weil Banken, das ist natürlich ein wichtiger Sektor für die Volkswirtschaft, aber damit sind wir dann auch beim Thema. Es ist halt ein Sektor, der ist halt sehr anfällig bezüglich zyklischer Variablen wie der Kreditnachfrage, dem Zinsniveau, Kreditausfallraten. Und unsere Herangehensweise ist eigentlich nur, diese Unternehmen auszuwählen, die aufgrund ihrer unternehmensspezifischen Stärken, der wirtschaftlichen Burggräben, der Makroökonomie trotzen können. Also die erste Regel, die wir anwenden, ist, keine zyklischen Unternehmen zu kaufen, weil wir keinerlei Vorhersagekraft haben, was die wirtschaftlichen Zyklen anbelangt.
Das heißt, makroökonomische Prognosen schauen Sie sich gar nicht an, bevor Sie irgendwelche Aktien in den Fonds packen?
Nein, die schauen wir uns nicht an, weil die für diese Unternehmen eben keine Relevanz hat. Wenn man das Beispiel Diabetes nimmt, wenn Sie diabeteskrank sind oder wenn Sie sogar unter Übergewicht leiden, dann ist das Medikament von Novo Nordisk für Sie überlebenswichtig. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob die Wirtschaft jetzt gerade gut dasteht oder schlecht dasteht. Also es sind wirklich wichtige Produkte und insofern verlassen wir uns da eben auf die Unternehmen und gehen dem Zyklus weit aus dem Weg.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, man kann auf jeden Fall sagen, Novo Nordisk ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich ein für Diabetesmittel bekannter Hersteller jetzt auch im Bereich Adipositas natürlich im Weltruhm erarbeitet hat mit dieser Abnehmspritze, die ja wirklich einen regelrechten Hype erfahren hat. Jetzt natürlich auch viel Konkurrenz durch Eli Lilly aus den USA bekommt. Aber es ist immer noch nur ein globales Duopol zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Was gibt es denn sonst noch so für Beispiele für Marathonläuferaktien?
Ja, wir können da eine ganze Menge Aktien nennen, die sich auch in unseren Portfolios eben befinden. Eine Aktie, die jeder kennt, ist Nestlé. Nestlé ist ein Unternehmen, was seitdem es am Kapitalmarkt ist, also seit 60 Jahren, kein Jahr hatte, wo die Dividende negatives Wachstum hatte. Also wir haben 60 Jahre Dividendenwachstum. Wir haben ein Unternehmen, was in den letzten 15 Jahren ca. 200 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet hat in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden. Und ein Unternehmen, was sich auch immer wieder neu erfindet, um zukünftiges Wachstum eben darzustellen. Also heute ist das Unternehmen eben in der Nährstoffindustrie eben nicht nur im Bereich der Süßigkeiten unterwegs, sondern eben auch im Bereich vor allen Dingen Kaffee, aber auch Nahrungszusatzstoffe, die zum Beispiel in Kombination mit GLP-1-Medikamenten von Novo Nordisk verschrieben werden. Insofern, Nestlé wäre auch ein sehr gutes Beispiel.
Mhm. Und da könnte man, glaube ich, auch noch weitere Beispiele nennen. LVMH, der Luxusgüterkonzern, da sind sie ja ganz nah dran mit ihrem Standort in Paris. Und beispielsweise auch ASML, der Chipkonzern oder der Chipmaschinenentwickler sozusagen. Aber sind diese ganzen Aktien nicht auch ein bisschen zu teuer? Also was sagen Sie Leuten, die vor allem auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis achten?
Ja, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist tückisch. Ganz einfach, weil es sehr einfach zu berechnen ist und man glaubt, damit Dinge vergleichen zu können, die nicht vergleichbar sind. Wenn ich Ihnen heute sage, ich habe hier ein grünes Auto und ich habe ein rotes Auto und das rote Auto kostet 30.000 Euro und das grüne Auto kostet 15.000 Euro, ja, welches ist denn jetzt teurer? Naja, wenn jetzt natürlich das rote Auto ein Daimler-Benz ist und das grüne Auto ein Fiat, dann macht das Sinn. Und genauso ist es bei uns auch. Wir müssen uns natürlich fragen und auch die Anleger, wie hoch die Qualität der Unternehmen ist. Man muss immer erst mit der Qualität der Unternehmen anfangen, bevor man sich über Wachstumsraten und auch über KGVs, Kurs-Gewinn-Verhältnisse, unterhält. Und Qualitätsunternehmen ist genau wie das eben genannte Beispiel von Daimler-Benz gegenüber Fiat. Qualität hat halt seinen Preis und insofern sollte man sich da auf etwas längerfristige Betrachtungsweisen verlassen und nicht einfach nur auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die erwarteten Gewinne der nächsten 12 Monate. Denn diese Unternehmen, die ich erwähne oder erwähnt habe, das sind ja Unternehmen, die über Jahrzehnte wachsen und das hat natürlich einen enormen Effekt auf die Bewertung.
Wir haben jetzt über Marathonläufer-Aktien in Europa gesprochen und wollen jetzt vielleicht mal den Blick über den Atlantik wagen, weil vieles von der aktuellen Rallye ist natürlich auch auf die Big Seven, also die großen 7 US-Tech-Konzerne zurückzuführen, allen voran Nvidia und Microsoft, die ganz massiv vom Hype rund um die künstliche Intelligenz profitieren. Mhm. Würden Sie denn sagen, dass alle der Big Seven auch Marathonläufer-Aktien sind?
Also, ob Nvidia eine Marathonläuferaktie ist, wird sich natürlich erst herausstellen müssen. Das Unternehmen hat, ich sag mal, eine sehr einseitige Ausrichtung, was die Endmärkte anbelangt und hat jetzt natürlich im Datenbankenmarkt durch den H100-Chipset absolut die Nase vorn. Ein besseres Beispiel für einen Marathonläufer ist eigentlich die Microsoft, weil die Microsoft ist schlicht und allein ergreifend eines der ältesten Unternehmen der IT-Industrie. Ist 1975 gegründet worden und hat es eben geschafft, sich quasi ja so spinnenförmig in allen relevanten IT-Märkten auszubreiten. Ist auch zum Marktführer einer der Marktführer im Cloud-Markt geworden. Und insofern, die Microsoft ist sicherlich da zu nennen. Nvidia ist ein Fragezeichen. In Tesla sind wir nicht investiert. Ganz einfach, weil die Automobilindustrie eine Commodity-Industrie ist und mit schnellem technologischen Wandel. Und da ist es nicht so klar, wo die wirtschaftlichen Burggräben sind, beziehungsweise wie stark sie sind. Ja, insofern, wir würden sagen, dass man da nicht alle in den Marathonläuferkorb legen kann. Und dementsprechend findet man auch nicht alle diese Aktien in unseren Portfolios. Wir haben ja auch ein US-Portfolio insofern.
Also ich finde den Hinweis mit Blick auf Tesla ja interessant, weil sich ja jetzt auch gerade in Konkurrenz zu chinesischen Autoherstellern wie beispielsweise BYD zeigt, dass Tesla eben offensichtlich keine Preisdurchsetzungsmacht hat, sondern auf dem chinesischen Markt teilweise mit ordentlichen Rabatten um die Käufer werben muss.
Genau. Und es ist einfach eine Schlacht um eine Nachfrage, die sehr zyklisch ist, weil der Autokauf ist eben nicht wie der Kauf von Luxusgütern, wie der Kauf von einer Birkin-Tasche von Hermes oder einer Kelly-Tasche von Hermes. Das ist kein zyklisches Konsumgut. Oder der Kauf eines Ferraris. Auch der Ferrari ist ein Luxusgut. Aber ein Tesla ist halt ein zyklisches Konsumgut. Und wenn, ich sag mal, das Geld etwas weniger vorhanden ist in der Mittelschicht, dann muss man sich eben über Preisnachlässe einfach den Verkauf des Autos quasi erkaufen auf Kosten der Profitabilität. Da sind wir eben eher in dem Bereich unterwegs, wo wir sagen, wir haben einfach eine extrem starke Marke, also im Konsumgüterbereich, wenn es eine Hermes oder eine Ferrari, wo man auch die Polarisierung des Konsumenten spielen kann, weil es ist leider so, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Und das kann man sowohl am unteren Ende spielen, als Aktionär oder als Anleger, als auch am oberen Ende im Luxusgüterbereich. Aber der Autobereich ist sehr, sehr schwierig, mit der Ausnahme Ferrari.
Ja. Wenn wir nochmal auf das Thema KI zurückkommen, dann fällt auf, dass Apple nicht so recht einen Plan zu haben scheint, was das Thema angeht. Also gerade wurde erst über eine mögliche Integration von KI-Technologie von Google spekuliert, also Gemini, in die iPhones. Würden Sie denn sagen, dass der Umgang oder der Erfolg mit Blick auf die künstliche Intelligenz künftig über das Kräfteverhältnis innerhalb der Big Seven entscheiden könnte?
Also ich würde den Blick viel weiter öffnen. Die künstliche Intelligenz wird eine Rolle spielen in vielen Industrien, wenn nicht sogar in allen Industrien. Man versucht das immer nur auf die Big Seven zu reduzieren, die uns ja letzten Endes nur die Werkzeuge geben der künstlichen Intelligenz. Ob es nun, ich sag mal, eine Google ist, ob es eine Nvidia ist, ob es vielleicht ein Oracle ist, auch die tut sehr viel in dem Bereich. Aber da gibt es ganz, also das ist ein Thema, was man viel breiter sehen muss. Auch in unserem Europaportfolio stellen wir uns die Frage, ob künstliche Intelligenz, ich sag mal, Marathonläufer aus der Bahn stoßen kann oder eher ein fördernder Faktor ist. Auch Retail-Unternehmen gehen damit um oder Datenbankanbieter, die wie zum Beispiel eine Relex aus den Vereinigten Staaten, aus dem Vereinigten Königreich, die bieten spezialisierte Datenbanken an für Doktoren und für Ärzte. Die nutzen die künstliche Intelligenz, um ihre Datenbank quasi intelligenter zu machen. Also das hat sehr viele Reperkussionen oder Repercussions, wie man auf Englisch sagt, in vielerlei Industrien. Insofern, da würde ich wirklich den Blickwinkel weitermachen. Also wir setzen uns mit dem Thema auseinander für jede einzelne Aktie in unserem Portfolio und nicht nur für die Big Seven.
Ja, ich frage ja vor allem deswegen, weil es natürlich gerade die Big Seven sind, die für den Großteil der aktuellen Börseneuphorie zuständig sind. Also es sind ja ganz wenige Werte, die die ganzen Indizes auch nach oben treiben. Deswegen würde ich zum Schluss von Ihnen gerne wissen, was Sie grundsätzlich von Small- und Mid-Caps halten, also von kleineren Werten.
Ja, das werde ich Ihnen sofort beantworten. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, dass die Konzentration der Börsenperformance in Europa auch sehr konzentriert ist. Da gibt es auch die Magnificent Seven, wie zum Beispiel die genannten Luxusgüterunternehmen, eine Novo Nordisk und eine ASML. Also diese Konzentration.
Das waren die Top 3, die Sie genannt haben.
Ja, genau. Also die Konzentration der Performance ist in Europa auch stark. Und die ist historisch auch nicht nur in den letzten 10 Jahren durch Tech-Werte sehr stark gewesen. Das ist ein Phänomen, was es seit 100 Jahren gibt. Das ist ein anderes Thema. Und es sind eben genau diese Marathonläufer seit 100 Jahren aus unterschiedlichsten Industrien, die Börsen treiben. Insofern, ja, in den letzten Jahren sicherlich Tech, aber letzten Endes, wenn man weiter zurückblickt, ist das tragende Thema für Aktieninvestoren gewesen, diese Konzentration, die es eben immer gegeben hat. Zurück jetzt zu den Midcaps. Also für uns sind die Midcaps auf jeden Fall ein Satellit, den jeder Anleger jetzt gerade im Moment sich schärfer oder genauer anschauen sollte. Die Midcaps sind so billig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und sie sind billiger als Large Cap oder als große Unternehmen, Großunternehmen. Sie sind wachstumsstärker. Insofern die günstige Bewertung verbunden mit dem starken Gewinnwachstum, was man da erwarten kann, macht die Midcaps im Moment sehr attraktiv. Aber natürlich sind viele scheu, weil eben das zyklische Bild noch nicht sehr klar ist und die Midcaps eigentlich immer nur dann wirklich laufen, wenn die Risikoneigung extrem zunimmt. Und insofern, da sind wir vielleicht noch nicht ganz. Aber auf jeden Fall Midcaps würde ich im Moment als ein interessantes Investment, Satelliteninvestment persönlich ansehen, ja.
Ja, Herr Fikus, wir müssen jetzt an der Stelle auch leider Schluss machen. Unsere zeitlichen Rahmenbedingungen zwingen uns dazu. Wir hätten jetzt natürlich den ein oder anderen Punkt noch näher ausführen können, aber vielleicht ergibt sich ja demnächst mal noch eine Gelegenheit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Michijewitsch.
Das war Handelsblatt Today für heute und ich sage nochmal Danke nach New York, nach Paris und auch natürlich nach Frankfurt für die heutigen Insights. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, über Telegram und Signal. Und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Lukas Teppler für die Produktion der Sendung und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.